So, das ist Friendly Fire auf dem Nebelspalter. Marco Somm und Laura Zimmermann. Gut, dass du da bist. Wir wollen heute besprechen Irene Kählin und ihre Reise auf Kiew. Wobei sie ist ja nicht allein gegangen, noch drei andere Parlamentarier sind auch mitgegangen. Ja, was ist dein Eindruck? Gute Idee gewesen, schlechte Idee, Kritik oder Lob? Was meinst du?
Zwiespältig, sagen wir es mal so. Ich finde es per se, sie hat es gut gemacht. Die ganze Art und Weise. Ich finde, ganz grundsätzlich ist es das falsche Gremium, das gegangen ist. Es ist nicht Sache von der Nationalratspräsidentin, nach Kiew zu reisen, politische Krisen oder diplomatische Geschick zu diskutieren. Das wäre eigentlich die Aufgabe von unserem Außenminister, ist meine Haltung zu dem Ganzen. Der macht es aber offensichtlich nicht. Der geht lieber nach England oder an die sechste Leute. Und entsprechend habe ich es spannend gefunden und eine gute eigentlich Art und Weise, wie sie das so medial begleiten lassen hat. Sie ist ja schlussendlich
mehr für das
ein bisschen kritisiert worden oder vielleicht auch zu einem gewissen Grad zu Recht kritisiert worden. Oder hat man ein bisschen antizipieren, hat es vielleicht ein bisschen anders inszeniert jetzt. Als halt sehr stark mit ihrem Kopf und ihrer Person. Aber ich glaube, das hat sie, und das glaube ich ihr wirklich nicht unbedingt beabsichtigt. Ich glaube, sie ist in die Bresche gesprungen für einen Außenminister, der nicht da ist. Und das hat sie für meine Betrachtungsweise nicht schlecht gemacht.
Gut.
Markus, du bist komplett anderer Meinung.
Ich finde es Katastrophe.
Nein, erstens finde ich es institutionell, das hast du eigentlich auch gesagt, ich finde es geht gar nicht, dass das Parlament Außenpolitik macht. Das ist eine klassische Aufgabe von der Exekutive. Zwar haben wir leider, gibt es gewisse Mitwirkungsrechte jetzt auch vom Parlament, was Außenpolitik betrifft, aber das finde ich sowieso schon nicht richtig, aber das ist ja gleich. Aber das geht viel zu weit, dass eigentlich eine Nationalratspräsidentin oder Präsident eben eigentlich Außenpolitik macht und die Schweiz da vertritt, das finde ich gar nicht. Und vor allem, ich meine, das hat es, glaube ich, gar noch nie gegeben in einem Kriegsland, wo also nicht wirklich eben neutralitätspolitisch sehr, sehr heikel ist. Muss man schon überlegen, was man machen will. Und deshalb bin ich auch ein bisschen anderer Meinung, was du gesagt hast, jetzt wegen Cassis. Ich finde natürlich gut, dass er jetzt nicht in das Kriegsgebiet geht, weil er müsse in meiner Meinung nach auch auf Moskau reisen. Könnte man ja vielleicht arrangieren, falls er würde empfangen werden, aber ich finde eigentlich, das ist jetzt nicht nötig. Ich will mich jetzt da nicht so exponieren als Schweiz. Das ist der zweite Punkt. Und das dritte, hat sie es gut gemacht? Nein, ich finde, das ist nicht gut. Ich meine, du kannst ja das schon selber steuern, ob du jetzt die ganze Zeit einen Blick immer gerade wieder ein Interview gibst und nochmal wieder kommst und nochmal kommst und auch im SRF irgendwo wahnsinnig viel erzählst und so weiter. Da weißt du ganz genau, was Politiker oder Politikerin, hey, das ist jetzt eine totale Ego-Show gewesen, oder?
Ja, und jetzt mal unabhängig von allem, oder was man gut und schlecht mag finden, was bringt es schlussendlich, außer dass ich finde, es ist dann noch eine dünne Linie zwischen wirklich wollen etwas bewirken und dort frage ich mich ehrlich gesagt auch ein bisschen wie du, was denn, was kann sie in ihrer Funktion erwirken? Natürlich, sie können ja das Parlament in einer gewissen Art und Weise Druck auf den Bundesrat ausüben, aber auch nicht so stark, dass der jetzt seine Haltung komplett kehren würde, glaube ich persönlich. Und dann ist die Frage, was kann sie sonst bewirken? Und was ist denn vielleicht so ein bisschen Kriegstourismus, ich sage es jetzt ein bisschen böse formuliert, oder? Wo es einfach darum geht, ja, wir sind dann auch der gewesen, wir haben auch mit dem Zelensky geredet, wir zeigen auch unser Interesse, aber was nützt es ihm? Was nützt es der Ukraine konkret? Was nützt den angegriffenen Zivilistinnen und Zivilisten, dem angegriffenen Land, wenn jetzt die Schweizer Nationalratspräsidentin dort ist? Auch wenn sie es wahrscheinlich in guter Absicht gemacht hat. Aber das ist so ein bisschen das, was ich meine Mühe damit hat, oder zumindest noch nicht gesehen, was es da für...
Aber weisst du, in guter Absicht? Natürlich, wir wissen ja nicht, dass sie
was
denkt.
Nein, das wissen wir,
das wissen wir nicht.
Und die würden auch nicht per se böse Absicht.
Nein, aber es hat viele Leute gegeben, die zum Beispiel ihre Abgeordneten haben. Und die Bundespolizei hat gesagt, das ist ein Sicherheitsproblem. Da war sie noch eine Stunde gewesen, dass die Schweizer Bundespolizei das nicht gut machen. Eigentlich ist das natürlich dann mehr so für den Auftrag von der Armee. Aber... Nein, ich muss ehrlich sagen, ich habe grundsätzlich Mühe mit Parlamentariern, die zu viel reisen. Weil ich finde, Parlamentarier sind eigentlich gewählt, um in der Schweiz Innenpolitik zu machen. Für das sind sie zuständig. Und ich finde, wenn es Reisen sind, die zu tun haben mit innenpolitischen Projekten, okay. Aber wenn es um so klassische Fragen von der Außenpolitik geht, finde ich, nein, die haben nichts verloren. Ich meine, ich weiss nicht, da kannst du dich nicht erinnern, weil das, du bist noch zu klein gewesen. Aber nein, zum Beispiel der Saddam Hussein, ich glaube, das war im ersten Golfkrieg, sind auch ein paar Schweizer Parlamentarier nachher auf Bagdad gereist und die haben sich nur lächerlich gemacht. Das war ja ganz peinlich gewesen, weil die teilweise noch sogar gesagt haben, der Saddam Hussein hat einen Punkt und so weiter. Wäre jetzt das Gleiche, wenn gewisse Leute heute jetzt würden zum Putin reisen und würden sagen, vom Parlament aus, ja, wir verstehen dich und so weiter, fänden wir auch nicht gut. Nein, ich finde es eigentlich völlig daneben. Und ich finde eben, Noch eines, ich finde, das kannst du steuern. Ob jetzt du in der Ringepresse nachher so abgefeiert wirst oder nicht, da hast du einen gewissen Einfluss.
Ja, also einverstanden. Ich glaube, nichtsdestotrotz, ich finde eigentlich es berechtigt, dass du sagst, hey, wenn ich das schon mache, dann mache ich es medial begleitet, weil dann wollte ich auch mitteilen, oder, was wir hier machen, was wir hier sagen, das möglichst transparent halten. Ich finde, dem ist sie gerecht worden. Aber ich muss sagen, ich verstehe die Vorwürfe schon auch, oder, dass man dann irgendwie... Also ich sage jetzt mal, Leute, die die Schweiz noch nicht so gut kennen und irgendwie in Deutschland leben und vielleicht ab und zu mal den Blick lesen, die haben das Gefühl, das ist unsere Bundesrätin, sage ich jetzt ein bisschen zugespitzt gesagt, oder? So ist es angemutet, so kommt es halt rüber. Und das hast du vorausgesehen, wenn es nicht so, wenn du die Absicht gehabt hast, oder? Und nichtsdestotrotz, ich würde es ihr nicht per se allein in die Schuhe schieben, sondern ich finde im Gegensatz zu dir, doch, es wäre eigentlich schon angebracht, dass, wenn nicht der Herr Gassi selber, jemand aus seinem Departement, wo entsprechend, der entsprechende Rang und die entsprechende Qualifikation mit sich bringt, nach Kiew reist, oder? Und schaut, was die Schweiz kann machen kann. Sofern es dann überhaupt notwendig ist, oder? Das ist schon das, was du auch gesagt hast.
Ja, und der Zelensky hat gesagt, was er will. Er will jetzt vor allem Waffen. Und richtig. Das ist jetzt auch nicht da, wo wir bringen, oder? Also von dem her bin ich auch, wenn jetzt ein Gassis gegangen wäre.
Nein, wir bringen Waffen lieber in Jemen, aber Ukraine lieber nicht.
Ja, nein, das machen wir so. Also, ich bin nicht für die Waffenexportgesetze, oder? Bin völlig dagegen. Wir können darüber reden, dass man die wieder aufhebt. Finde ich ganz okay. Nur muss man dann auch damit leben, dass eben auch Russland nachher beliefert wird. Das ist einfach so.
Richtig.
Sonst bist du nicht neutral. Und weißt, wenn schon sie dort hinreist, dann hätte sie wenigstens etwas machen können. Dann hätte sie wenigstens die Schweizer Neutralität können erklären und können sagen, wir nehmen zwar an diesen Sanktionen teil, aber wir sind eigentlich sonst neutral. Nicht so ganz einfach zu erklären. Aber wenigstens hätte sie das können machen. Das hätte dem Land noch etwas gebracht. Aber mit so sturzbanalen Erkenntnissen zurückkommen und sagen, ja, ich bin sehr erstaunt, dass die auch wieder den Wiederaufbau machen wollen. Dann geht es denen noch. Also, muss ich auch ehrlich, tut mir leid, aber da finde ich einfach irgendwo, das ist dann so naiv, dass man dann muss irgendwo sagen, hey, vielleicht noch 20 Jahre warten, bis du solche Reisen machst.
Ja, also im letzten Teil bin ich einigermaßen einverstanden mit dir. Ich glaube, der Neutralitätsbegriff haben wir einen anderen. Über das haben wir das letzte Mal schon diskutiert. Ich glaube, sonst sind wir wieder eine halbe Stunde lang dran. Ich finde, das geht per se, das, was wir gemacht haben, oder, mit den Sanktionen, ob es unbedingt notwendig ist, dass eine Nationalratspräsidentin herreist, I don't know.
Ja, weißt, wenn du schon reisest.
Angeboten wäre, dass ein Bundesrat geht, dann finde ich, ist eine andere Geschichte. Oder es ist institutionell falsch angesiedelt. Aber hey, wir waren dort, wir haben ihn gesehen, wir haben die Kamera gelächelt. Also, weißt, ich finde schon, oh, es hat so kleine, es lässt einem so ein bisschen zurück. Und ja, was ist jetzt aus dem Ganzen raus? Was ist wirklich das Ziel von dieser Reise gewesen? Abgesehen davon, sich selber zu zeigen, wir sind in der Schweiz und wir tragen die Sanktionen auch mit und zu sagen, wir sind beeindruckt,
dass sie Wiederaufbau machen.
Auch, es ist
bist,
schon ein bisschen so, oder?
Also, du bist ein Statist von innerer Propagandaschlacht, die stattfindet. Und ich finde, Zelensky macht das ja sehr gut. Ich finde ja, ich finde das gut, dass er natürlich sehr viele westliche Politiker einlädt und sagt, ja, kommt. Und wenn dann ein Boris Johnson kommt, dann bringt ihm das etwas. Eben zu dir ein Kerl ins gleiche Gewicht, glaube ich nicht. Aber ich finde dann auch eben als neutrales Land, weißt du, es geht mir jetzt nicht einmal darum, der Begriff geht mir nicht darum, was man für eine Haltung haben zu dem. Aber wenn sie schon reist, dann soll sie etwas machen, was unserem Land etwas bringt. Und das hätte ja vielleicht noch etwas gebracht, wenn sie die Position von der Schweiz erklärt hätte und gesagt hätte, das und das. Aber einfach da irgendwie eben Schlachtfeldtourismus machen. Genau. Aber wir sind bei der Ukraine. Stand Ukraine ist so, kann man glaube ich schon so zusammenfassen, die Ukrainer wehren sich immer noch sehr erfolgreich. Sieht eigentlich aus meiner Sicht nicht gut aus für die Russen. Ich glaube, die Russen haben sich getroschen. Die Armee macht sehr langsame Fortschritte. Was erwartest du eigentlich?
Aber darf ich dir noch, es nimmt mich zu wundern, weil ich glaube, da kommst du wirklich ein bisschen, bist du ein bisschen versierter
selten
als ich.
Selten ist es ja.
Nein, bei so ein bisschen der Geschichte vom russischen Militär, an was liegt es? Wieso heisst es sich Tosche? Ich meine, ich habe einfach so meine Mutmassungen und Annahmen, die ich schon auch habe, aber an was liegt es, dass sich ein so mächtiger Find so extrem wirklich kleineren Gegner abrockert.
Also gut, erstens finde ich, bin ich auch nicht ein Experte, würde ich es noch betonen. Ich bin nicht ein Militärexperte, wie du weißt, so ein Mitglied. Also, nicht einmal Offizier, also das kann ich einmal sagen.
Aber du befasst dich mehr mit militärischen Konflikten.
Und dann lieber, genau. Und ich bin ein Historiker. Und als Historiker finde ich, stimmt es, es gibt ganz selten, dass die Russen einen Angriffskrieg erfolgreich gemacht haben. Das ist nämlich etwas, was den meisten Leuten nicht so bewusst ist. Sie haben sich sehr erfolgreich gewehrt gegen den Napoleon und sie haben sich sehr erfolgreich gegen die Deutschen gewehrt im Zweiten Weltkrieg. Aber sie haben eigentlich ganz selten einen Angriffskrieg gewonnen. Also sie haben zum Beispiel Afghanistan haben sie nicht gewonnen. Sie haben im 19. Jahrhundert den Krimkrieg nicht gewonnen. Also sie haben sehr viel, wenn sie angreifen müssen, haben sie sonst schon ein bisschen Mühe. Dann können sie mit dem eigentlich nicht schaffen, was sie eben haben. Der riesen Raum, der ist natürlich für den Verteidiger besser. Und das siehst du jetzt bei der Ukraine auch. Die Ukraine hat genau den gleichen Vorteil. Die Ukraine ist ein riesen Land. Das ist wahnsinnig schwierig zum Erobern. Das ist mir das eine. Das Zweite, glaube ich, ja, dass die Russen grundsätzlich, und da haben sie immer schon gehabt, schon im Zweiten Weltkrieg sind das Problem, dass ihre Armee wahnsinnig von oben nach unten organisiert ist. Also sie haben unglaublich gute Generäle, unglaublich gute Strategen, das sagt man immer, auch im Zweiten Weltkrieg, waren der besten Strategen, aber sie sind unten nie so gut. Also das ist das, wo vielleicht zum Beispiel die Schweizer auch gut wären, oder wo zum Beispiel die Deutschen auch sehr gut sind. Dass jeder Soldat eigentlich sehr selbstständig operiert und eine Ahnung hat, was er machen soll. Und das sorgfältig ist. Und das haben wir ja jetzt gesehen in der Ukraine, oder? Die Russen, die haben teilweise ihre Panzer einfach stehen lassen, die haben nicht tanken, die sind im falschen Ort durch. Ich meine, das finde ich auch Wahnsinn. Ich habe erst jetzt gelesen von einem Russen, der das geschrieben hat, dass sie zum Beispiel ihr Kartenmaterial sind alle die Ortsnamen an Russisch angeschrieben, nicht ukrainisch, die sind nicht mehr rausgekommen, wo sie immer eigentlich sind. Und von dem her, ich glaube, Leute, die Russland gut kennen und die russische Armee sind wahrscheinlich ein bisschen weniger überrascht. Aber ich gehöre nicht zu dem.
Ja, nein, ich auch nicht, aber ich habe das Gefühl, und das oder überzeugt mich zumindest, weil du natürlich noch in einem, sagen jetzt mal, Gefüge lebst, wo Propaganda natürlich auch schon im Gang ist, schon länger, also seit Auri spätestens 2014 gegen die Ukraine, oder, wo du aber unter einem Vorwand, es geht um eine militärische Übung, in grosser Regel, oder, an eine Front geschickt wirst, in den Krieg ziehst, nicht checkst, wie du zum Teil erklärt hast, oder wo bist du genau, wie bist du ausgerüstet, oder hast nicht mal Benzin. Ey, also als Soldat, oder von wegen Top-Down, ist dann mit der Moral auch schon mal ziemlich im Boden, oder? Und das, ich glaube, das hat eine riesen Auswirkung, weil dem gegenüber die Moral von den wirklich zum Teil partisanischen Unterstützten oder wirklich ganz vom ganzen Volk unterstützten ukrainischen Militär mit einem extremen Widerstandsgeist hat, oder? Und das ist, glaube ich, einer von den, also ich glaube, Moral, oder? Und wie so die Moral von den Soldaten steht in einem Krieg, ist nicht zu unterschätzen. Und darum glaube ich, stimmt das grundsätzlich. Aber nichtsdestotrotz, oder selbst wenn es so wäre, oder? Dass sich die Russen nicht zu duschen hätten und dass wie sich das abzeichnet, die Territoriumseroberungen schwierig sind oder viel, viel langsamer vor sich gehen oder gar nicht erst gelingen. Selbst dann, oder? Was passiert jetzt? Was ist die Konsequenz von dem Ganzen? Und ich persönlich glaube nicht, dass der Konflikt irgendwie ein schnelles Ende hat. Es könnte allenfalls noch so eine Exit-Strategie geben, wenn man sagt, okay, man hat jetzt den Donbass eingenommen und schlussendlich Brücke zu der Krim, oder? Glaube ich auch nicht. Ich glaube, da hat man schon zu viel riskiert jetzt. Also, man ist eigentlich eher in einem Szenario, oder? Drohgebärden gegen Westen, NATO-Staaten, wo sich langsam aber sicher doch in Gefahr sehen, dass sie angegriffen könnten werden. Moldawien, wo Kämpfe jetzt stattfinden, Südrussland, wo Kämpfe stattfinden. Also, es artet schon auch aus. Kann man so sagen, glaube ich.
Und ist aber meiner Meinung nach kein Zeichen von der Stärke oder von der
Russen. Nein, überhaupt nicht, aber es hat um so einen grösseren Kollateralschaden. Ja. Und die Frage ist, wie weit, wir haben, glaube ich, das letzte Mal darüber diskutiert, oder? Und ich bin der Ansicht gewesen, solange der Konflikt regional bleibt, haben wir nichts in Anführungs- und Schlusszeichen nichts zu befürchten. Und der Kollateralschaden sind die ukrainische Bevölkerung, oder? Das ist meine Haltung. Ich glaube, hast du das Gefühl, das stimmt immer noch?
Nein, ich bin nicht sicher. Aber vor allem das Problem, glaube ich, nicht, dass es eskaliert, weißt, dass jetzt eben die Russen würden den Baltikum zum Beispiel angreifen oder Polen. Aber was ich wirklich damit rechne, ist, dass Nuklearwaffen bald eingesetzt werden. Und dann wird es sehr schwierig für den Westen, oder? Weil dann letztlich ist schon eine rote Linie dann überschritten und dann muss eigentlich die NATO fast etwas machen. Mhm. Man kann es nicht akzeptieren, auch wenn es jetzt irgendwie kleine Nuklearwaffen sind und dann halt nur 10'000 Menschen sterben. Das geht nicht, man hat das auch so deutlich gesagt. Ja, und zurzeit sehe ich aber auch ein bisschen ähnlich wie du, also ich glaube, die Russen blöffen jetzt. Weißt du, Putin will ja uns Angst machen.
Ist klar.
Deshalb kommt er immer mit den Atomwaffen.
Ja, ja.
Und die Deutschen sind noch genug dumm und sagen, ja, der dritte Weltkrieg droht und so weiter. Das ist alles Narrativ, das Putin will. Der Putin will, dass wir Angst haben vor dem dritten Weltkrieg. Das ist klar, oder? Aber das heisst ja eigentlich, meiner Meinung nach, dass er ganz genau weiss.
Er kann sich das
nicht, er kann sich den dritten Weltkrieg leisten. Also, glaube ich nicht, ehrlich gesagt.
Nein.
Aber was ich noch schnell würde sagen, wegen dem anderen, den wir vorher besprochen haben, das ist nämlich etwas, was ich wirklich wichtig finde, weil die meisten Leute das total unterschätzen. Man hat ja immer das Gefühl, ja, die Armee ist so hierarchisch und die Offizier, die führen und so. Oder? Mhm. Das stimmt ja alles ein bisschen, aber grundsätzlich, jetzt auch wenn du die Geschichte anschaust, ist es ja genau so, dass immer Bürgerarmeen, also Miliz oder eben demokratisch verfasste Armeen, sind immer völlig überlegen gewesen. Ja. Und das ist auch der Grund, warum die Eidgenossen überhaupt erfolgreich gewesen sind, weil wir immer relativ viel eigenen Spielraum gehabt haben. Und das gilt, nein, das ist ein ganzes, hey, du wirst jetzt Hochdeutsch reden, wenn das nicht stimmt.
Das würde nicht.
Du wirst Hochdeutsch,
oder?
Du wirst nicht das Berndeutsch reden. Du wirst Hochdeutsch reden, wenn das nicht würde stimmen.
Das stimmt nicht.
Nein.
Also, aber es gibt noch, schau dir einen Punkt, es gibt noch erfolgreichere, demokratischere Beispiele.
Wer?
Aber Italien beispielsweise, meine Meinung. Ja, ich finde schon,
Partisan. Wo ist militärisch erfolgreich?
Nein, schau, überall, wo du... Also, wie gesagt, ich kenne mich wirklich
mit
Aber der Widerstandsgeist der Italiener ist schlussendlich besser als der Schweizerische. Doch.
Könntest du mir schnell einen Beleg geben für das schöne Argument noch einen Beleg?
Nein.
Aha, okay. Nein, aber du musst mal den Machiavelli lesen.
Nein,
Machiavelli sehr interessant, schreibt über die Eidgenossen um etwa 1510.
Und dann
sagt er... Der hat nachher die Armee von der Schweizer wollen kopieren für Florenz. Er hat es noch nie geschafft. Weil er gesagt hat, die Milizarmee ist entscheidend. Die Milizarmee ist der Grund, warum die Eidgenossen so huere stark sind. Und ich muss dir sagen, das stimmt nicht. Du hast nachher in der italienischen Geschichte praktisch nie Milizarmee gehabt. Sie haben lange
Fremdherrschaft. Nicht eine Milizarmee, aber die Partisanen.
Die Partisanen sind erst erfolgreich gewesen, als die Amerikaner da waren. Nein. Das ist ein absoluter Mythos, der so nicht stimmt. Die Partisanen, die haben die gleiche Rolle gespielt, etwa wie die Resistance in Frankreich. Nicht unterschätzen. Hurenmutig. Alles klar. Aber militärisch überhaupt nicht entscheidend.
Nein, gut. Mag sein, militärisch nicht entscheidend. Egal. Ich glaube, schlussendlich überschätzt du wie immer, und das ist unser Hauptproblem, das wir in jeder Diskussion haben, die Wichtigkeit und Exzellenz von der Schweiz in gewissen Bereichen. Weil, schau mal, wenn du es jetzt anschaust, weißt, ich bin einverstanden mit dem Grundgedanken von einer Armee, sagen wir, ich habe es genannt Moral. Du hast es dann genannt Milizarmee, Selbstständigkeit.
Moral hängt mit dem zusammen.
Es kann aber auch eine gut organisierte Armee, die schlussendlich in der Befehlskette, weißt, funktioniert, stringent und logisch ist, gut funktionieren. Ich glaube nicht, dass es per se mit der Milizschaft der Soldaten zu tun hat, wie du das jetzt so ein bisschen insuierst.
Also,
ich
glaube, nachdem du ja
ein Berufsmilitär kann exzellent
nachdem du empiriefrei einfach mal behauptet hast, die Italiener sind viel besser gewesen, es ist wirklich nicht so. Und es ist, Miliz heisst ja nur Bürgerarmee. Und du kannst auch die amerikanische Armee, zum Beispiel bei der Unabhängigkeitskrieg gegen die Engländer, ist genau der gleiche Punkt gewesen. Einerseits ist richtig, moralisch wichtig, wenn du das eigene Land verteidigst, das ist ganz wichtig. Das gilt immer. Aber das Zweite ist, wenn du Bürger bist und als Soldat das verteidigst, hast du noch eine höhere Motivation. Das siehst du überall. Du kannst es auch bei den Vietnamesen. Sag mal bei den Vietnamesen. Dort war auch das eigene Land wichtig gewesen, aber teilweise eine egalitäre Armee. Und das ist wahnsinnig ein Unterschied zum
Beispiel zu den Russen. Aber da bin ich einverstanden, oder? Ich
glaube, aber das ist wirklich, das finde ich, regt mich richtig auf, Laura. Jetzt ganz ehrlich, es ist nicht so, dass alles, was die Schweiz macht, einfach schlecht war oder mittelmäßig oder weniger gut. Die Eidgenossenschaft gibt es wegen dem, weil wir 200 Jahre militärisch unglaublich stark sind. Das gibt es gar nicht.
Nein, das ist richtig, Markus. Aber was falsch ist, daraus zu schliessen, dass wir jetzt immer noch so grossartig sind wie dann. Insbesondere mit Blick auf unser Militär.
Da haben ja deine Kreise dafür geschaffen, dass die Armee so schwach ist.
Nein,
ich habe nicht gesagt, dass die Armee heute... Ich habe nicht gesagt, heute wäre die Schweizer Armee noch so
besser. Du insuierst.
Das ist dein Problem.
Du hast gesagt, darum wären die Schweizer so gut in der Moral.
Nein, sie sind früher noch so gut gewesen wegen dem,
weil sie Bürgersoldaten sind.
Und das wäre wahrscheinlich heute immer noch so, wenn sie die richtigen Waffen haben. Das sehen wir ja in der Ukraine. Ist ja offensichtlich.
Das glaube ich nicht.
Ja, wieso aber, sind denn die so erfolgreich?
Nein, die Schweizer, egal.
Lassen wir die Schweizer sein.
Du überschätzt sie, sie sind schlechter
als vielleicht sie. Aber das ist das Problem von deiner Generation. Ihr habt immer das Gefühl, man müsse sich irgendwie stemmen, man müsse sich abmachen, man könne nichts mehr.
Nein, das stimmt nicht, aber man darf sich nicht selbst überschätzen.
Nein, aber Selbstbewusst ist etwas anderes als selbst überschätzen. Und ihr habt immer das Gefühl, grundsätzlich, wenn man schon mal sagt, die Schweiz macht etwas gut.
Nein, aber ihr reagiert
noch allergisch. Das ist ein Überlegenheitswahn. Und das ist nicht so.
Nein, das ist nicht so, aber im militärischen Fall ist es halt schon so, wenn man das jetzt sagt, auf die aktuelle Zeit.
Ja, aber das weisst doch du gar nicht.
So wie kann ich noch denken. Aber ich glaube...
Du hast einfach keine Waffen denen gegeben, der Kopf verteilt, deshalb können sie nicht mehr kämpfen.
Ja, aber eben, ich glaube, du hast einfach so mit dem Narrativ, wir waren immer die Besten gewesen, unser System ist das Beste, es ist nicht jeglichen Verbesserungen ausgeschlossen.
Ja, deswegen verkennst
du komplett
das
Potenzial, das wir eigentlich hätten, wenn wir
ein bisschen wie es einfach ist. Das ist nicht der Punkt, aber du hast keine Ahnung.
Ja, du auch nicht.
Ich weiss es relativ gut. Okay, jetzt muss ich sagen, da weiss ich es viel besser als du.
Die Historie
des
Schweizer Militärs, wie es heute
ist,
hast du vorher selber gesagt, weißt du auch nicht.
Aber also der Faktor Bürger, nein, da tun wir uns ganz sicher nicht auf
einen. Beide haben
keine Ahnung. Aber nein, du hast keine Ahnung, ich habe recht. So tun wir uns einigen. Nein, gut, jetzt sind wir noch über Stimmrechtsalter 30.
Ja, genau. Oder Stimmrechtsbeschränkung 58.
Ja, nein. Gut. Bis 57.
Ja, eben.
Also, Stimmrechtsalter 16. Kanton Zürich tut darüber abstimmen. Mhm. Bist du dafür, bist du dagegen? Was meinst du?
Also wir haben vorher, das geben wir vielleicht jetzt unseren Hörerinnen und Hörern zu, noch schnell recherchiert, ob man im Kanton Zürich auch muss Steuern zahlen muss, möglicherweise schon ab 16. Für einen Lehrlingslohn, in aller Regel würde das sein, oder sonstige Nebenbeschäftigungen. Und wir haben es nachgeschaut und in Zürich muss man das nicht. Sprich, man muss ab 18 Steuern zahlen. Deshalb, und ich finde, für mich hat das eine extreme Korrelation. Mhm. No taxation without representation, finde ich eigentlich einen Grundsatz, der überall sollte gelten. Also mit Blick auf ein, gilt auch umgekehrt, auch mit Blick auf ein Ausländerstimmrecht. Und von dem her, indifferent für mich. Ich finde die Stimmrechtsalter 16-Diskussion so ein bisschen müssig, muss ich ganz ehrlich sagen. Weißt, ob ich jetzt mit 16 dürfen abstimmen oder mit 18, ob jetzt die zwei Jahre so wahnsinnig viele Jugendliche an die Urne würden bringen, wo könnten mehr, sage jetzt mal, Demografie von Abstimmungen verändern, wage ich zu bezweifeln. Per se bin ich natürlich der Meinung, mehr Demokratie ist immer etwas Gutes. Also, sofern man noch davon ausgeht, auch rechtlich, oder man ist irgendwie mündig, urteilsfähig und so weiter und so fort, ist man eigentlich in der Regel mit 16. Aber ich finde jetzt im Kanton Zürich für mich persönlich wäre es viel ein stärkeres Argument gewesen, zu sagen, ja natürlich, wenn ihr müsst Steuern zahlen, dann finde ich, dürft ihr ab 16 abstimmen. So finde ich auch 18 vertretbar.
Gut, ich finde 18 schon viel zu früh.
Ja, stimmt, du bist ja für den...
Ich bin für 30.
Stimmrechtsalter
30. Ich glaube, es ist 30. Entschuldigung, dass ich das nicht sage. Ich bin 57, ich gebe es einfach zu. Ich bin auch für Stimmrechtsbeschränkung ab 57. Ist gut. Nein, so aber was ich schon noch finde, und da kann man jetzt lange diskutieren.
Das ist eine Initiative, das kommt super.
Genau. Nein, aber was ich schon interessant finde, ist, ab wann ist ein Mensch irgendwo reif? Und das ist ja sehr willkürlich, oder? Entweder mit 14 oder 16 oder 18 und so weiter. Und da kann man lange diskutieren, da habe ich ja keine feste Meinung, weil das kann sich ändern. Also zum Beispiel in der Elterneidgenossenschaft, wo du dich ja total gut auskennst, ist es so gewesen, dass Stimmrecht und Wahlrecht oder Landsgemeinde für Männer ab 14 war. Und die meisten sind dann in den Krieg. Also es ist zum Beispiel wirklich, die Leute sind viel früher reif gewesen in dieser Zeit. Frauen sind auch geheiratet worden in dieser Zeit. Das ist noch der erste Punkt. Aber ich finde schon, Erfahrung sollte auch in der Politik eine Rolle spielen. Und ich finde schon, dass du anders entscheidest, ob du 20 bist, 30 bist oder 40. Und das das ist so, oder? Und jetzt kann man sagen, eben, wie willkürlich wollen wir es machen? 14 finde ich zu jung, ich finde auch 16 eigentlich zu jung. Mhm. Ich würde jetzt bei 18 lassen. Vielleicht werden die Leute noch viel, viel früher reifen. Wir haben grundsätzlich, wir haben von dir einen Kerning geredet und ich habe böserweise auch gesagt, ich finde, Politik ist Erfahrung etwas sehr Wichtiges. Und ich finde nicht, dass sie jetzt schon die Erfahrung hat, da gross in der Weltpolitik rumreisen. Und das Gleiche würde ich halt auch sagen, 16 ist schon relativ früh.
Ja, aber, es ist, aber andererseits ist es auch, look, oder du bist dann, du hast die obligatorische Schule abgeschlossen. Du hast unser politisches System in der Renten oder also in Aurego hast das.
Nicht gelernt.
Du hast es im Lehrplan, du hast es nicht gelernt. Was bringt dich dazu, das System zu lernen? Meiner Meinung nach Anwendung. Dann befasst du dich damit, wenn dir Verantwortung übertragen wird, oder? Das ist ein anderer Ansatz. Dann kannst du schlussendlich dich auch mit dem viel vertiefter befassen. Weil ich weiss noch genau, wo ich das erste Mal, ich glaube, es geht den meisten Leuten so, das erste Mal ein Abstimmungsbüchli bekommen habe, oder wie funktioniert das jetzt? Da muss man unterschreiben und okay, wie ist das jetzt genau? Und so weiter und so fort. Du lernst es, oder die Erfahrung, die du sagst, wo wichtig ist, da bin ich sicher auch einverstanden in gewissen Belangen. In gewissen Belangen, glaube ich, aber auch ist es einfach, sich mit einem Thema befassen. Dann brauchst du nicht unbedingt Erfahrung, oder?
Ich finde, das ist immer ein Trade-off. Beispiel beim Alter. Ich finde, Erfahrung ist immer gut. Aber Erfahrung kann heissen, eine gewisse Versteinerung. Also deshalb ist einmal auch gut.
Richtig.
Wenn du junge Leute hast, die gewisse Sachen zwar naiv sehen, aber frisch, ist einmal auch gut. Aber das ist eben ein Trade-off. Und ich finde, 16 finde ich schon sehr früh. Ich finde es völlig unnötig. Und vor allem finde ich, wenn wir schon jetzt, wir haben ein Stimmbeteiligungsproblem auf eine Art, vor allem kantonal und gemeindeweise.
Ja, also
wir haben jetzt
schon ein
Problem. Und wenn wir noch mehr Leute hineinziehen, wo man eigentlich findet, ich meine, als 16-Jähriger hast du zum Beispiel auch keine Zeit, um ein Amt auszuüben. Und ich finde, das hängt eben auch stark zusammen.
Ich glaube nicht mal nur keine Zeit, sondern nur einfach keine Lust.
Aber bist du auch nicht in der Lage. Also, du bist noch in der Ausbildung und so weiter. Und ich finde eben Stimmrecht, finde ich, im Wahlrecht, finde ich, passiv und aktiv sollte auch relativ nahe miteinander sein.
Ja. Andererseits eben, weißt du, irgendwie, und darum habe ich am Anfang gesagt, weißt du, so ein bisschen indifferent. Weißt du, oder die Argumentation, die jetzt vorgeführt wird, ist ja dann eine grosse, oder? Vergleich zum Frauenstimmrecht und bla, 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 bla. Hey, ich finde dann, wenn man von Stimmbeteiligung redet, und da habe ich, finde ich, wäre es ein Diskutieren von ausländischer Stimmbevölkerung, die hier Steuern zahlt. Und zwar nicht wenig, gerade in der Stadt Zürich und im Kanton Zürich. Wo zum Teil einfach sagen, hey, schau, das Einbürgerungsverfahren im Kanton Zürich ist so eine Pain. Mhm. Oder auf meiner Gemeinde ist so, ich tue mir das nicht an, ich habe es nicht nötig, aber dann kann ich halt nicht mitbestimmen. Mhm. Und das schießt mich an. Mhm. Und dann verstehe ich nicht, oder, wie du in der Stadt Zürich 50% von der Bevölkerung, wo die Steuern zahlt, die sich hier beteiligt, wo hier einer Arbeit nachgeht. Mit denen kannst du die Repräsentation verweigern. Und dann finde ich, das wäre viel die gewichtigere.
Nein,
viel
das
die
finde ich nicht.
Also, nein,
das
verweigern.
Können wir jetzt nicht diskutieren.
Nein, wir können das jetzt nicht diskutieren, wo der nicht möglich ist. Sagen, es wäre einfach die viel gewichtigere Diskussion, gerade in grossen Städten. Und die ist zum Teil so. Und dort haben wir kantonale Unterschiede. Oder je nachdem, in gewissen Kantonen ist das möglich. Gibt es ein Ausländerstimmrecht?
Aber weißt du, das zeigt auch, was dürfen wir mit Ausländern? Es ist eben auch Pflicht und Recht. Und ich finde jetzt bei den 16-Jährigen redet man wahnsinnig vom Recht. Ich finde, es geht auch um die Pflicht, dass du dich eben mit dem politischen Geschehen auseinandersetzt. Und ich muss dir jetzt ehrlich sagen, wenn ein Ausländer.
Aber wie würdest du denn das machen? Zuerst lernen,
dann
zwei Jahre später abstimmen?
Das ist der Schrott. Du musst nicht lernen, indem dass du gehst, stimmen oder wählen. Das stimmt nicht.
Aber du befasst dich mit einer Sache, wenn du dich auch beteiligst oder
also wenn die Ausländer, die sich nicht einbürgern lassen, völlig okay. Ich habe nichts dagegen, weil die haben vielleicht eine Loyalität zu ihrem eigenen Land. Das ist völlig okay. Und wenn sie dafür noch Steuern zahlen, obwohl sie nicht mitentscheiden wollen, nur weil sie das Verfahren schlimm finden, muss ich sagen, ja, dann sind sie aber auch nicht so wahnsinnig an Politik interessiert. Und das finde ich bei den 16-Jährigen durchaus auch eine Gefahr. Dass es einfach mal das Recht gibt, aber die Pflicht, dass du dich wirklich mit dem beschäftigst.
Ja, also wie gesagt, eben ob 16 oder 18.
Nein, 30, wir reden ja jetzt mit 30.
Ja, da kommt unsere Initiative. 30, aber dann für alle, Markus.
30 bis 57 dürfen wählen und sonst nicht mehr. Gut, das so, ist es.
Damit erlösen wir euch von dieser Sendung.
Genau,
das
Fendi
ist nämlich die letzte Folge.
Gut, Laura, du sagst, was es gibt.
Wir
sind jetzt so verstritten, dass jetzt fertig ist. Wir langen es mit diesen blöden Eidgenossen.
Ja.
So überlegen sind und alles besser können.
Ja, mit dieser Besserwisserei kann ich eigentlich auch nicht mehr anfangen. Und wir wollen es vor allem euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch nicht mehr antun, weil sonst drehen wir uns.
Nein, das ist jetzt viel zu negativ. Wie immer tut sie es falsch darstellen. Nein, es war eine sehr gute Zeit, ein interessantes Experiment. Das tun wir jetzt aber abbrechen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Uns hat es auch sehr gut gefallen. In dem Sinn wünschen wir uns gegenseitig alles Gute. Und
Stimmrechtsalter 30.
Stimmrechtsalter 80, das finde ich gut. Und in dem Sinn, macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
Rentenalter 80,
das wäre gut. Nein, Rentenalter 90, das ist gut. Okay.